Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Eine Villa in Südfrankreich. Der Weinkeller ist mit exquisiten Tropfen gefüllt. Und eine junge Frau ist nur dafür da, den 5 Gästen ihre Wünsche von den Augen abzulesen. Das Einzige, was fehlt, ist der Gastgeber in Tommy Beyers neuem Roman 7 Tage Sommer. Warum Herr Thorberg nicht auftaucht, ich freue mich gleich, mit Tommy Beyer darüber zu sprechen. In ein wunderschönes Haus in Südfrankreich führt uns Tommy Beyer in seinem neuen Roman 7 Tage Sommer. Es ist, wenn ich richtig gezählt habe, sein 26. oder 27. Buch. Dabei war Tommy Beyer gar nicht immer Schriftsteller. Er hat Malerei studiert, war erfolgreicher Liedermacher. Und ob das alles irgendwie zusammenhängt, ich bin gespannt. Hallo nach Freiburg. Hallo. Herzlich willkommen, Tommy Beyer.
Hallo.
Schöne Orte, jetzt diese wunderbare Villa in Südfrankreich, das ist ja schon fast so ein Motiv bei Ihnen, das findet sich in vielen Ihrer Bücher. Fahren Sie denn dann da auch hin und schreiben dort?
Das nicht, aber ich fahre dorthin. Also das ist ein Ort, den ich kenne. Wir sind da oft, meine Frau und ich. Eine Zeit lang waren wir jeden Sommer dort und so fällt es mir leicht, mir das alles vorzustellen. Als ich über Venedig geschrieben habe, da bin ich dann zur Kontrolle nochmal ein, was weiß ich, 18. Mal hingefahren, um mir sicher zu sein, dass die Wege alle stimmen und solche Sachen.
Können Sie uns die Villa mal beschreiben, in der die 5 Gäste da 7 Tage verweilen?
Also die gibt es wirklich. Ich habe sie allerdings noch ein bisschen virtuell angebaut. Ich habe ein Zimmer dazu gebaut. Die gibt es, da waren wir vor vielen Jahren mal zu Gast. Die gehört einem DPA-Journalisten und einer Bibliothekarin. Die haben uns da mal eingeladen. Wir haben das später auch mal gemietet. Das liegt am Hang in diesem Städtchen Baume-les-Mimosas. Schaut ins Tal, aufs Meer, in Richtung französischer Präsident, Ferienhaus. Cap Brugançon
heißt
es. Nicht
schlecht.
Ja, ja, es ist sagenhaft schön.
Ja, und da ist auch ein sehr reicher Besitzer im Hintergrund, ein Herr Thorberg, der hat da 5 Gäste eingeladen. Mit denen verbindet ihn eigentlich nur, dass es vor Jahrzehnten einen schrecklichen Vorfall gab. Das darf man, glaube ich, erzählen. Er sollte entführt werden und die haben ihm geholfen. Jetzt hat er diese 5 ins Landhaus bestellt und eine junge Freundin von ihm, Anja, die mimt die Hausangestellte, soll die aber quasi so ein bisschen beobachten und ihm berichten. Was ist das für eine Konstellation? Wie sind Sie darauf gekommen?
Ach, wenn ich das nur noch wüsste. Keine Ahnung. Es ist mir einfach eingefallen und plötzlich dachte ich, das ist die Idee für sowas Zweistimmiges. Einen richtigen Briefroman, was ich mir schon seit Jahrzehnten wünsche zu schreiben. Aber ich hatte nie die passende Idee dazu.
Das ist ja wirklich eine interessante Erzählweise, denn er erfährt ja das Geschehen gleichsam durch ihre Augen. Sie schreibt so eine Art Botenberichte.
Ja,
Was macht das als für Sie als Erzähler möglich?
Also erstens mal die Subjektivität. Das heißt, es kann auch immer falsch und verzerrt sein, weil ihre eigene Stimmung und ihre eigene Haltung immer mitspielt. Und ihre Haltung, also diesen Person gegenüber, die sie beschreibt. Dann die Haltung ihm gegenüber, dem sie gefallen will, den sie für sich einnehmen will, den sie sehr mag und von dem sie auch gleichermaßen gemocht werden möchte. Und dann ist es noch, dass die beiden Stimmen sich gegenseitig inspirieren und einander anpassen. Das ist das, was bei Briefen so spannend ist, dass die sich gegenseitig zu einer gemeinsamen Sprache erziehen kann man nicht sagen, aber inspirieren. Das ist irgendwann, die werden sich irgendwann immer ähnlicher. Also das ist ein ganz tolles Abenteuer zum Schreiben.
Man denkt ja auch am Anfang, da vielleicht wird da was draus, dass da so ein Paar draus wird aus diesem ungleichen Paar. Aber das schließen die gleich aus. Er ist ja schon sehr viel älter als sie. Sie ist so eine ganz entschlossene, irgendwie auch pragmatische Frau. Was ist das für ein Paar, diese beiden?
Man könnte sagen Onkel und Nichte oder Vormund und Mündel oder Gönner und Anvertraute. Er ist einfach ein wohlmeinender Freund von ihr, hat sie kennengelernt, weil sie eine beste Freundin seiner Lieblingsnichte, seiner wirklichen Lieblingsnichte ist. Und so sind die beiden Freunde geworden auf eine distanzierte und entfernte Art. Aber deswegen kam er auf die Idee, sie zu bitten, unter anderem.
Aber interessant ist ja, dass es eben alles sich auf diesen Vorfall vor langer Zeit bezieht. Dann kommen diese fünf jetzt wieder zusammen und stellen fest, uns fünf verbindet hier nichts, heißt es im Text. Das ist ja auch eigentlich eine besondere Konstellation. Was hat Sie daran gereizt?
Gerade das, also dass sich fünf Personen zusammen schweißen oder kleben oder binden kann, die nichts miteinander zu tun haben, außer an einem Tag am selben Ort, im selben Moment am selben Ort gewesen zu sein und dort in so ein Drama reingerutscht zu sein, das verbindet sie menschlich überhaupt nicht, obwohl zwei von ihnen damals Paare waren. Aber es verbindet sie irgendwie schicksalhaft. Insofern ist es wie eine Art Ultra-Klassentreffen. Bei Klassentreffen nach vielen Jahren kann es einem ja auch passieren, dass man denkt, ich habe mit den Leuten nichts zu tun. Aber mit denen hat man vielleicht 10 Jahre seines Lebens verbracht. Mit denen hat man sich gemeinsam entwickelt. Mit denen hat man eigentlich viel mehr zu tun. Aber so eine Situation wollte ich haben. Also dass die nicht zusammengehören und doch zusammengehören, aufgrund dieses einen Ereignisses.
Aber ich habe mich so ein bisschen gefragt beim Lesen, ob das nicht überhaupt so ein Grundmotiv dieses Romans die Leerstellen im Leben sind. Ja. Also es geht ja darum, dieser Thorberg hat seine Frau verloren, die hat eine nicht wieder zu füllende Lücke hinterlassen. Ja. Bei Anja fehlt auch was im Leben, diese fünf verbindet nichts. Und dann kommen sie noch drauf, dass dieser Gastgeber die einlädt und dann eben wie bei Warten auf Godot überhaupt nie auftaucht.
Ja.
Ja. Hatten Sie Warten auf Godot im Kopf? Weil das ist uns hier allen in der Redaktion direkt eingefallen.
Nein, ich habe nicht dran gedacht. Es ist mir erst später, hat mich jemand drauf gestoßen, dass das dasselbe Muster ist. Es ist ja, die sind ja eigentlich und sollen ja auch mit sich selbst beschäftigt sein. Das Warten ist nicht ihre Hauptaufgabe. Jedenfalls erhofft sich das der Gastgeber und glauben sie das selbst auch eine Weile, weil sie denken ja immer, naja, übermorgen kommt er. Er lässt es immer weiter rausschieben, seine Ankunft.
Jetzt spielt das alles ja in so einem sehr schönen Ambiente. Das haben wir schon so ein bisschen beschrieben. Das ist alles sehr erlesen. Da stehen Weine im mindestens dreistelligen Bereich unten im Keller. Ja. Herr Bayer, woher kennen Sie sich da so gut aus? Haben Sie solche Freunde?
Nein. Das googelt man. Also ich kenne das schöne Haus, aber Weine dieser Art trinke ich nicht. Das würde ich nicht tun. Das wäre eine Flasche Wein für 890 Euro oder 1200. Das wäre Sünde. Das würde ich nicht tun. Würde ich mir nicht erlauben, sowas zu trinken. Nein, das ist Fantasie und Google.
Aber haben Sie ein bisschen eine Sympathie für so Lebemänner oder Lebemenschen?
Ich habe Sympathie für Menschen aufgrund ihres Wesens, ob das jetzt ein Lebemensch ist oder ein Asket oder ein, ob der Ingenieur ist oder Dichter, das ist mir wurscht. Also wenn ich ihn mir vorstellen kann, dann kann ich mir eben auch einen Bentley-fahrenden 1.000-Euro-Weine trinkenden Menschen vorstellen. Und ich mag mir das auch vorstellen.
Der ist ja auch wirklich sympathisch. Also man darf ja auch mal einen Reichen oder Superreichen beschreiben, der einem gleich ans Herz wächst.
Also mir ist er sehr ans Herz gewachsen. Ich freue mich, dass Ihnen auch. Mein Lektor hat schwer auf ihn geschimpft.
Wirklich? Was hat er gesagt?
Er ist manipulativ und unsympathisch und er würde die alle benutzen. Ja, stimmt, das ist ja die Geschichte.
Aber ich finde, er ist auch so ganz nett. Das liegt sicher auch dran, wie Sie das natürlich erzählen. Sie haben eine sehr schöne, melodische und irgendwie kunstvoll einfache Sprache. Sie sind ja Musiker, waren mal Liedermacher und haben auch Malerei studiert. Hängt das irgendwie noch für Sie zusammen? Haben Sie da auch so einen Sound im Ohr, wenn Sie schreiben?
Ja, ganz bestimmt. Nicht, dass ich das mir selbst immer wieder vorsagen würde, aber es ist ganz sicher verzahnt. Also Rhythmusgefühl und Melodik mit den Vokalen, wie die Worte aneinander anschließen sollen und müssen. Ich suche manchmal eine halbe Stunde nach etwas Zweisilbigem, was auf einen offenen Vokal aufhört und trotzdem stimmt. Also das ist mir sehr wichtig. Das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen, dass das auch Musik ist. Deswegen höre ich auch nicht Musik beim Schreiben.
Ach, Sie hören keine Musik? Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Nee, ausgeschlossen. Ich weiß, viele Kollegen tun das und ich habe es auch mal probiert mit sowas wie Eno oder Enya, also Musik, die nicht unbedingt gehört werden will. Aber da denke ich, das beflügelt mich zwar, aber ich höre sie trotzdem kaputt. Ich höre sie leer, obwohl ich sie nicht gehört habe. Das ist nichts für mich.
Aber hinterher dann nach dem Arbeitstag am Schreibtisch hören Sie dann Leonard Cohen.
Zum Beispiel.
Weil der hat ja das Motto für das Buch gegeben.
Ja.
Ja, also ein tolles Buch, was auch Spaß macht, eben hinterher mal wieder Leonard Cohen zu hören. Tommy Beyer, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Danke. 7 Tage Sommer heißt der Roman, über den wir gesprochen haben, und erschienen ist er beim Piper Verlag. John Updike, Philip Ross oder David Grossmann sind nur einige der prominenten Bewunderer von Bruno Schulz. 2 schmale Bände, die er in den 1930er Jahren veröffentlicht hat, haben ihn berühmt gemacht. Die Zimtläden und das Sanatorium der Sanduhr. In diesen Tagen wird Bruno Schulz im polnischen Lublin gefeiert, wenig später auch in seinem Geburtsort, der heute zur Ukraine gehört. Martin Sander war gerade dort und hat sich dort umgehört.
No i bardzo dobrze.
Zunächst einmal war überhaupt nicht die Rede davon, dass hier in Trochowice in diesem Jahr ein Bruno-Schulz-Festival stattfinden könnte. Deshalb hatten wir beschlossen, das Festival wegen des Krieges ins polnische Lublin emigrieren zu lassen. Dann aber sind wir doch zur Erkenntnis gelangt, das Festival muss auch in Trochowice stattfinden.
Die Literaturwissenschaftlerin Viera Menjok von der Universität Trochowice sitzt am alten Ringplatz gegenüber vom Trochowicer Rathaus im Café. Nur ein paar Schritte entfernt wuchs der bekannteste Sohn der Stadt auf, der polnisch-jüdische Avantgarde-Künstler Bruno Schulz.
Wir wohnten am Ring, in einem jener dunklen Häuser mit leerer und blinder Fassade, die man so schwer voneinander unterscheiden kann. Das gab Anlass zu ständigen Irrtümern. Wenn man einmal durch den falschen Flur eine falsche Stiege betrat, so geriet man gewöhnlich in ein wahres Labyrinth fremder Wohnungen, Gänge, unerwarteter Durchlässe auf fremde Höfe, und vergaß das ursprüngliche Ziel seiner Expedition so gründlich, dass man sich erst nach vielen Tagen, von wunderlichen Irrwegen und verworrenen Abenteuern zurückkehrend, eines grauen Morgens unter Gewissensbissen des väterlichen Hauses erinnerte.
In den Zimtläden und anderen Erzählungen verewigte Bruno Schulz die Welt seiner Kindheit im Vielvölkerkosmos Trochowice zu Zeiten der Habsburger Monarchie. Zwischen den Weltkriegen, als die Stadt zu Polen gehörte, arbeitete er als Zeichenlehrer am Gymnasium. In den 1930er Jahren wurde er zu einem bedeutenden Vertreter der polnischen literarischen Moderne. 1942, nach dem Einmarsch der Deutschen, tötete ihn ein SS-Mann auf offener Straße im Stadtzentrum. Als Trochowice der Sowjetukraine einverleibt wurde, schwieg man Bruno Schulz tot. Erst in der unabhängigen Ukraine wurde er wiederentdeckt. Vera Menjok organisiert seit 2 Jahrzehnten alle 2 Jahre das Bruno-Schulz-Festival in Trochowice. In diesem Jahr hatte sie eigentlich andere Prioritäten.
Die Hilfe für das Militär hat Vorrang. Vieles haben wir hier bereits für unser Trochowicer Freiwilligenbataillon organisiert. Mein Freund, der Chef des Studententheaters Alta, und viele seiner Kollegen haben sich gleich zu Beginn des Krieges hier in Trochowice der Territorialverteidigung angeschlossen, haben sich ausbilden lassen. Jetzt kämpfen sie bereits über einen Monat im Osten.
Außerdem leben zurzeit bis zu 20.000 Flüchtlinge aus dem Osten der Ukraine in Trochowice, mehr als ein Viertel der Stadtbewohner. Die aktuelle Situation in der Stadt hat den weltberühmten Bruno Schulz in den Hintergrund gedrängt. Immerhin fällt sein 130. Geburtstag auf den 12. Juli. Viera Menjok schwankt.
Meinem Gefühl nach ist Bruno Schulz in diesem Augenblick nicht am wichtigsten. Ich musste mich selbst überreden, um ihm Vorrang einzuräumen. Aber ich tue das. Bruno Schulz kann ja nichts für die Situation. Und er darf nicht zum Opfer dieses Krieges werden, wo er doch bereits Opfer des Zweiten Weltkrieges wurde. Psychisch ist es für mich schwierig. Ich habe schlaflose Nächte.
Nun findet das Bruno-Schulz-Festival vom 7. bis 9. Juli in Lublin und vom 12. bis 17. Juli in Trochowice statt. Mit Lesungen, Diskussionen und Theaterevents. Bekannte polnische Autoren wie Andrzej Staszczuk, Marcin Sendecki und Jacek Prochadwor wollen nach Trochowice kommen. Das Bruno-Schulz-Festival soll aber auch ein Fest der ukrainischen Literatur werden, mit Juri Andruchowitsch, Serhii Zhadan und anderen.
Ich will außerdem Autorinnen engagieren für einen Zyklus ukrainische Gedichte im Luftschutzkeller, im Keller unseres Rathauses. Es geht um Lyrik von Frauen, die jetzt schnell und heftig auf das reagiert haben, was seit dem 24. Februar geschieht.
Vera Menjok ist überzeugt, dass sich das Werk von Schulz auch auf die aktuelle Situation beziehen lässt.
Es gibt dort Visionen des Grauens, des Militärischen. Zum Beispiel prophezeit Schulz die Vernichtung in der Erzählung Sturmwind.
Er war nicht zu sehen. Man erkannte ihn an den Häusern und an den Dächern, in die er einer Furie gleich hineinfuhr. Eins nach dem anderen schienen die Dächer, wenn seine Kraft in sie einging, zu wachsen und vor Wahnsinn zu explodieren.
Wegen der russischen Raketen, die auch in der Westukraine einschlagen, wird das Festival kaum wie sonst unter freiem Himmel stattfinden. Auch wird man wegen des Krieges in Dohrhobitsch die Polizeistunde einhalten müssen.
Martin Sander berichtete aus Dohrhobitsch, wo das Bruno-Schulz-Festival stattfindet, und in Lublin.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Fast 30 Jahre nachdem es im Original erschienen war, kommt jetzt Alan Hollinghursts Roman Der Hirtenstern in deutscher Übersetzung heraus. Ein Meisterwerk, habe ich gelesen, so jubelt die Kritik. Und ich bin gespannt, ob unser Kritiker Marco Martin auch so begeistert von dem Buch ist. Ich habe es schon gesagt, 1994 ist das englische Original erschienen. Jetzt hat Joachim Bartholomä das Buch ins Deutsche übersetzt. Warum so spät? War das kein Erfolg damals?
Es war ein Erfolg in Großbritannien. Der Debütroman Die Schwimmbadbibliothek hat Alan Hollinghurst sofort in die erste Reihe der angelsächsischen Literatur katapultiert. Und die anderen Romane danach waren auch erfolgreich. Die sind bei deutschen Verlagen erschienen und erscheinen noch. Und der 1994 erschienene Roman Der Hirtenstern, der jetzt in dieser formidablen Übersetzung von Joachim Bartholomä erschienen ist, ist zwischendurch irgendwie ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und vielleicht dachten die großen Verlage, das würde sich jetzt vielleicht nicht verkaufen, ein frühes Buch. Und vielleicht denken die Leser, da hat er auch noch nicht die Reife. Und der kleine, aber feine Albino-Verlag hat es gewagt. Und siehe da, es ist jetzt nicht irgendein ungeschlachtes Frühwerk, sondern es ist bereits ein Meisterwerk.
Ja, und um was geht's? Was erzählt Hollinghurst da drin?
Ja, es ist die Geschichte eines gescheiterten englischen Schriftstellers, den es irgendwann in eine flämische Stadt, eine flämische Kleinstadt verschlägt, vorstellbar als Brügge, wo er durch die Museen streift, allerdings auch durch die Kneipen und Clubs, er ist bekannt homosexuell und verliebt sich dann in seinen in den Schüler, dem er Nachhilfe gibt. Der Bursche ist 17 und ist keineswegs der still leidende Ephebe, als den er sich ausgibt, sondern jemand, der das Faustekind unter den Ohren hat und mit seinem Kumpel und einer Freundin gewettet hat, ob sie diesen dann doch sehr attraktiven englischen Nachhilfelehrer kriegen. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist die Biografie dieses Protagonisten, der dann auch natürlich in die Museen geht von Brügge. Es ist so die Art Sublimationsebene und beschrieben werden die Bilder eines Malers, der allerdings fiktiv ist. Und hier zeigt sich schon mal die Gewitztheit, aber auch die Nuancierungskunst dieses Romanciers, wie fein die verschiedenen Ebenen, die ich hier jetzt nacherzählen, nur andeuten konnte, miteinander verknüpft sind.
Also klingt so ein bisschen melancholisch und melodramatisch, ist das so?
Ja, man könnte jetzt vielleicht sagen, so ein Aufguss des Tod in Venedig, das ist es aber nicht. Es ist eine 90er Jahre Prosa, es ist überhaupt nicht unheilschwanger, Metaphern wabern nicht dahin. Wir kennen ja auch so ein bisschen diese verschwitzte Treibhausprosa. Ich denke an Josef Winkler, den ich persönlich für völlig unlesbar halte. Und von dann ist es natürlich schön, also dieses zivilisatorische Plus, das uns von der Insel seit Jahrhunderten in Form der Literatur erreicht, auch in diesem Buch jetzt wieder zu entdecken, wie genau die Darstellung ist, wie fein ziseliert die Dialoge sind, wie auch die Ironie, natürlich auch die Selbstironie ihren Platz hat. Und dieses Buch, hunderte Seiten lang, Sie haben jetzt, als wir uns jetzt im Studio getroffen haben, sagten Sie mir, ich hätte mir wieder einen Wälzer ausgewählt. Ja, in der Tat, aber kein schwerblütiger Wälzer, sondern wirklich ein Buch, das sich leicht lesen lässt, aber nicht leichtfertig geschrieben ist.
Aber wir haben es ja am Anfang gehabt, das Buch ist 30 Jahre alt. Irgendein Kritiker schrieb einen Roman über die Zeit, als das Schwulsein normal wurde. Das ist ja heute anders. Also funktioniert es denn? Ist das ein Roman, der gut so in unsere Gegenwart mit all ihren Debatten reinpasst?
Er passt gut in die Gegenwart hinein. Ob die Debatten in unsere Gegenwart hineinpassen, ob sie unsere Gegenwart ausbilden oder nicht, vielleicht nur, sagen wir, ein teilweise auch zänkisch-akademisches Selbstgespräch sind. Das steht noch hinzu, das steht noch dahin. Alan Holinghurst würde sich wahrscheinlich den Teufel drum scheren, ob er jetzt als queere Autor, Autorin oder was auch immer bezeichnet ist. Es ist ein englischer Schriftsteller, der homosexuell ist und der seine Homosexualität aber beschreibt in einer Weise, die genauso alltäglich ist wie die, sagen wir mal, die Sexualität in den Romanen, ich denke, von John Updike oder von anderen sogenannten heterosexuellen Autoren. Also diese Obsession mit dem einengenden Adjektiv, wer etwas sei oder nicht sei, spielt da keine Rolle. Es ist eine entspannte Prosa, die aber gleichzeitig natürlich sehr in die Tiefe auch dieser Stadt geht. Natürlich hat nämlich Brügge als Teil Flanderns auch eine narzisstische Kollaborateursvergangenheit. Das erspürt der Held auch. Das ist aber jetzt niemand, der jetzt nur mit seiner eigenen Identität dauernd beschäftigt wäre, sondern das ist jemand, dessen ganze Sinne permanent auf Empfang gestellt sind zum großen Glücksgefühl der Lesenden.
Wer soll das lesen? Wem würden Sie das Buch mitbringen?
Ja, ich würde sagen, alle Leute, die sich für flämische Malerei für Brügge interessieren, für Leute, die sich interessieren, wie schön das Ping-Pong ist zwischen verrufenen Orten und Tempeln der Sublimation, Menschen, die sich interessieren, was zwischen Lehrern und Schülern passiert, ohne dass man es sofort als Abhängigkeitsverhältnis einordnen könnte. Also und Leute, die gute Romane mögen.
Marco Mardin über Alan Hollinghurst Roman Der Hirtenstern, übersetzt aus dem Englischen von Joachim Bartholomä, und erschienen ist das Buch im Albino Verlag.
Straßenkritik.
Hallo, ich heiße Katharina und wir sind hier gerade in Garmisch-Partenkirchen im Michael-Ende-Kurpark. Und mein Mann und ich lesen gerade das Buch Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Es ist nicht konstruiert, nein. Das ist ein großer Zufall, aber wir sind natürlich auch auf das Buch gekommen, weil es hier diesen Kurpark gibt. Und ich habe das mal als Kind gelesen und das ist einer meiner Lieblingsgeschichten. Da geht es um den Bastian Balthasar Buchs, der eben ein kleiner Junge ist, der eher gemobbt wird. Und halt, ja, diese unendliche Geschichte liest und dann versucht, Fantasia zu retten. Und mein Mann kommt eben aus den USA und lernt gerade Deutsch. Und wir haben uns eben ein deutsches Buch ausgesucht, wo er dann eben auch Deutsch lernen kann.
In Garmisch liest Katharina zusammen mit ihrem Mann Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Erschienen ist dieses Buch im Thienemann Verlag und es kostet 20 Euro. Franz Kafka, Erich Kästner und Günter Grass haben alle mal eine Zeit lang im Berliner Bezirk Friedenau gelebt. Auch Gegenwartsschriftsteller kann man hier treffen, also genau das richtige Umfeld für eine Buchhandlung, die sich auf gute, auch anspruchsvolle Literatur verlegt hat, wie der Zauberberg. Eine der Inhaberinnen, Natalia Lublina, ist jetzt hier bei mir und ich freue mich, dass wir uns mal wiedersehen. Hallo, herzlich willkommen, Frau Lublina.
Hallo, Frau Gerg.
Sie haben ja wirklich viele Klassiker da in Ihrer schönen Buchhandlung, Lyrik, anspruchsvolle Sachbücher. Merken Sie denn im Moment, dass die Leute auch mehr kommen und was so zur aktuellen Lage wollen, zur Ukraine, und sich da mehr orientieren?
Ja, die Interesse für diesen Krieg ist sehr groß und natürlich auch Landeskunde kommt dabei sehr viel raus. Dass die Menschen kaufen die Bücher über die Geschichte der Ukraine, über die Verhältnisse zwischen Russland und der Ukraine. Es merkt man sehr, dass die Interesse sehr groß ist.
Und Sie kennen sich ja da wahrscheinlich bestens aus, oder?
Ja, nicht so wirklich. Ich bin schon sehr lange in Deutschland, aber natürlich kann ich das die Kunden beraten, was die Literatur oder literarische Titel betrifft.
Aber und das braucht man ja auch, dass man jetzt mal auch was liest, was einen ein bisschen ablenkt davon. Und da haben Sie uns schöne Titel ausgesucht. Ein Buch haben Sie ausgesucht, das haben schon mehrere Buchhändler hier empfohlen. Jetzt bin ich mal gespannt, warum ausgerechnet Ihnen das gut gefällt. Nordstadt von Annika Büsing.
Ja, das ist die Autorin Annika Büsig, hat mit Nordstadt einen beeindruckenden Debütroman vorgelegt. Und dieser Roman zieht die Leser sofort in seinen Bann. Und es liegt unter anderem auf den sehr, sehr starken Hauptfiguren. Nenne ist einfach 20, Bademeisterin in einer öffentlichen Badeanstalt. Ist kein besonderes schönes Schwimmbad. Und dort lernen sie Boris kennen, der eigentlich von Leben gar nichts erwartet, weil er als Kind an der Kinderlähmung erkrankt ist und erfährt auch sehr viel Leid und Spott und Hoffnungslosigkeit. Nenne ist selbst ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Sie erlebt auch, erlebt in ihrer Familie und auch nicht nur schlimme Dinge, nur traumatisiert. Was für mich diesen Roman so besonderes macht, das ist die Sprache. Die Autorin hat die Sprache gefunden, die diesen Figuren entspricht. Sehr authentisch, sehr stark, derb, manchmal brutal, aber das ist so unsentimental und vollkommen authentisch, dass man das richtig mehr Lust bekommt, das weiterzulesen und die Figuren sehr nahe kommt. Das kann man als Liebesgeschichte lesen, das kann man als soziologische Studie lesen, aber dieser Roman hat alles. Es ist differenziert und direkt, es ist romantisch und desillusioniert und das macht die wirklich eine große Literatur.
Also wenn Sie das jetzt auch noch empfehlen, muss ich es ja wohl jetzt langsam mir mal besorgen.
Unbedingt.
Sie haben noch ein Sachbuch auf die Liste gesetzt von Götz Ali, der auch bei Ihnen in der Buchhandlung gelesen hat. Warum empfehlen Sie uns das Buch Prophet der Vernichtung?
Ja, Götz Ali hat ihn entdeckt, gab einige seiner Schriften heraus, veranlasste, dass die Bayerische Staatsbibliothek seine Texte online stellte. Aber wer war eigentlich diese Lichtenstädter? Kein Mensch kennt ihn natürlich. Und vor den Augen des Lesenden entsteht ein faszinierendes historische Persönlichkeit. Der 1865 ist Lichtenstädter in eine jüdische Familie geboren, war hochintellektuell und intelligent, aber unglaublich komplex und kompliziert. Und es war ein kritischer Mitglied der jüdischen Gemeinde, ein Vegetarier, ein Natur- und Tierschützer, ein Homosexueller, ein Jurist. Und vor allem war er ein kluger Beobachter und Schriftsteller, der in seinen Texten nicht nur Rollen, sondern auch die Perspektiven wechselte. Verblüffend ist vor allem Lichtenstädters Gabe zur Prognose. Jahre, teilweise Jahrzehnte prognostizierte er die Konflikte im Voraus, den türkischen Völkermord an Armenien, die Zwangsvereinigung Deutschland und Österreich, das deutsch-russische Bündnis gegen Polen und den schließlich mörderischen Antisemitismus. Und das, deswegen nennt Ali ihn Prophet der Vernichtung. Es ist schmerzunglaublich, dass er 1942, nachdem er aus der Palästina von dem Besuch von seiner Schwester zurückgekommen ist, in Theresienstadt ermordet wurde.
Also ein spannendes Buch über die Geschichte, eine ungewöhnliche Perspektive. Und jetzt müssen wir ganz kurz machen, haben wir noch ein Kinderbuch. Sabine Ludwig, die ist ja auch bei Ihnen nicht nur Stammkundin, sondern ich kenne ihre Buchhandlung ja ganz gut. Hausmitbewohnerin, die hat ein neues Buch, Die Koalas träumen hoch oben in den Bäumen.
Ein entzückendes und leichtes Buch zum Vorlesen und Mitlesen. Und wer die Titel schon andeutet, es ist in Reimen gefasst und im Radio kann man das leider nicht sagen, wunderschön illustriert. Und darin zu blättern ist schon ein Genuss. Das ist ein Buch des Lachens, poetisch, humorvoll und mit vielen kleinen versteckten Pointen. Es macht Freude, genau hinzuschauen und zuzuhören und ein bisschen macht das Buch nachdenklich. Weil wissen wir ja wirklich, ob Koalas träumen und wenn, wovon eigentlich? Die Antwort darauf kann ich hier natürlich nicht vorwegnehmen.
Aber wahrscheinlich liest Sabine Ludwig auch aus dem Buch bei Ihnen, oder? Macht sie ja
meistens. Sie liest regelmäßig bei uns und ich lade alle ein, bei uns auf der Internetseite zu gucken.
Natalia Lublina von der Berliner Buchhandlung Zauberberg, vielen Dank für diese Empfehlungen.
Danke.